Ja, ich habe mir was überlegt, also ich habe mir nichts überlegt. Ich hatte diese Woche, bin ich auf einen Bibelvers gestoßen, also auf ein paar Verse, die mich etwas getroffen hatten, wo ich gedacht habe, das sind sehr passend zum Jahresende, so für als Jahresrückblick oder Vorausschau aufs nächste Jahr, und zwar dieses Schema Israel aus 5. Mose 6, Verse 4 bis 9. Ich sage es schon mal, dann kannst du Nico schon mal vorbereiten. Ich hatte die gelesen und dann hat mich das, wir kommen gleich dazu, was da drin steht, schon ein bisschen getroffen, weil ich gedacht habe, wenn man da so sein Leben dran misst, und das ist ja immer gut zum Jahresende, das mal zu machen, egal was man jetzt von diesem Jahreslauf hält und von dieser Monatseinteilung und der Benennung der ganzen Monate, die ja durchaus nicht gerade christlichen Ursprungs ist. Aber trotzdem ist es ja gut, einmal in diesem Jahreslauf so ein bisschen nach hinten zu gucken, zu denken, was war da jetzt gut, was war nicht so gut, was kann ich vielleicht ändern, wofür kann man dankbar sein. Und das möchte ich mit heute mit uns ein bisschen anhand dieser Verse machen. Wir gucken mal in 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Da steht: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und dieses Herr, da wo das jetzt hier so in Großdruckbuchstabe geschrieben ist, da steht dieses Tetragramm, also die vier Konsonanten des Gottes Namens, wie uns im Alten Testament offenbart ist, also JHWH, Jahwe. Das ist wichtig für diese Verse. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen Augen. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ich habe da 6 Punkte, die sind dafür ein wenig kürzer wie die üblichen 3. Und ja, erste ist die Einzigartigkeit unseres Gottes. Diese Worte gehen los mit diesem Höre Israel und daher kommt auch dieser Begriff Schema Israel, dieses berühmte Gebet der Juden. Es kommt aus diesen Anfangsworten von Vers 4. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu, zu diesem Gebet. Da kommt noch 5. Mose 11, 13 bis 21 und 4. Mose 15, 37 bis 41 dazu. Und das bildet dann dieses Gebet, das von frommen Juden heute noch zweimal am Tag gesprochen wird von manchen. Aber heute schauen wir uns nur mal diese Verse hier in 5. Mose 6 an. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Da wird betont, dass Gott einzig ist, dass es keinen anderen gibt, dass es auch nur einer ist, dass es keinen weiteren gibt. Und manchen kommt es dann so vor und wird es genommen als Argumentation gegen eine Dreieinheit Gottes, gegen eine Dreieinigkeit. Man sagt, guck, da steht es doch, es gibt nur diesen einen Gott. Aber das Gegenteil ist der Fall. Schon hier ist die Dreieinheit Gottes, wie auch schon früher im ganzen 5 Mosebüchern begründet. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind zusammen doch nur einer, ein Herr. Und die Dreieinheit Gottes, die finden wir im ganzen Alten Bund. Ich betone das deswegen jetzt so, weil dieses wichtige Gebet, das so viele Juden tagtäglich sprechen, manche wahrscheinlich eher selten, schon darin geht es um diesen einen Herr, Jahwe, der niemand anderes ist als Jesus, der uns im Neuen Testament dann als Mensch gewordener Gott offenbart wird. Und diese Sache mit der Dreieinigkeit Gottes, die steht heute interessanterweise wieder ziemlich unter Beschuss und es breiten sich heute wieder im Amerikanischen, aber auch bei uns vermehrt Strömungen aus, die eine Dreieinigkeit Gottes ablehnen. Unitarier oder Arianer oder Antitrinitarier nennen sich unterschiedlich. Und das Schlimme ist, dass man die auf den ersten Blick gar nicht so erkennt. Die Gottesdienste sehen ähnlich aus und die ganzen Gepflogenheiten sind ähnlich, das ganze fromme Gehabe ist ähnlich. Und wenn es dann zu diesem Thema kommt, ist Jesus wirklich Gott, ist der Heilige Geist wirklich Gott, dann erst scheiden sich die Geister. Und da ist es wichtig, dass wir als Christen, und Christen sind nur die, die diese Dreieinheit Gottes anerkennen, fest sind und auch das begründen können, auch biblisch begründen können. Ich habe vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, wo wir, haben viele vielleicht auch nicht mitbekommen, auch wir hier in der Gemeinde mit ein paar Leuten konfrontiert waren, die die Dreieinigkeit Gottes ablehnten. Da angefangen mich stärker damit zu befassen und lese seitdem das Alte Testament immer mit dieser Brille. Wo finde ich den Herrn Jesus? Wo finde ich den Heiligen Geist? Und ich habe seitdem so viel Schätze und so viel Reichtum da drin entdeckt, neu, also wo man sieht, Mensch, da begegnet mir Jesus schon, da begegnet einem schon der Geist Gottes, da begegnet einem schon dieser Gott, der drei Personen ist und doch nur einer ist. Und ich will euch das nur als Tipp mitgeben, wenn ihr im Alten Testament unterwegs seid, wenn ihr das lest, behaltet es im Hinterkopf, wo begegnet mir hier der Herr Jesus? Und ihr werdet erstaunt sein. Und es macht Jesus noch mal viel größer, wenn man sieht, wo er schon auftritt, noch nicht als Mensch geworden, aber wo er schon auftritt in Erscheinungen als der Engel des Herrn und wo er sich schon zeigt und wo er schon aktiv ist im alten Bund und wo er sich den Juden schon vorher zeigt, schon vor seiner Offenbarung als Jesus von Nazareth. Das kann unser Glaubensleben gewaltig bereichern und uns noch viel fester machen in unserem Glauben an Jesus und an seine Größe. So geht es also los und wird es begründet, der Herr, unser Gott ist ein Herr, ist ein Gott. Und weil dieser Gott der eine, einzige Gott ist, gebührt ihm unsererseits Ehrerbietung, Gehorsam und vor allem aber Liebe. Und das ist das, was Gott von Anfang an eigentlich von den Menschen will. Vers 5, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft. Liebe ist ein ganz zentraler Begriff in der Bibel, nicht erst im Neuen Testament. Manchmal wird es ja so dargestellt, das Alte Testament, da ist Gott und der ist dann so zornig und haut da drauf und die sterben immer alle. Und im Neuen Testament, dann, da ist dann Jesus jetzt lieb und Gott wird lieb und alles ist lieb. Es ist aber komplett anders. Von Anfang an hat ja Gott Adam und Eva geschaffen, um sie zu lieben und dass sie ihn lieben. Es ist auch der Grund für diesen Baum der Erkenntnis, warum es die Möglichkeit zum Sündenfall gab. Gab es nur, damit seine Geschöpfe, diese Menschen, die er sich als Ebenbild geschaffen hat, ihn lieben können. Ohne Möglichkeit der Entscheidung, ohne Möglichkeit der Freiwilligkeit und ohne diese Möglichkeit, sich abzuwenden, diesen Baum der Erkenntnis, davon zu essen und ihm nicht zu gehorchen, ohne diese Möglichkeit, gäbe es keine Liebe vom Geschöpf zum Schöpfer. Wir wären willenlose Sklaven und könnten ihn nicht aus freiem Antrieb lieben. Von Anfang an wollte Gott, dass die Menschen ihn lieben. Drum gab er ihnen diese Möglichkeit, diese Freiheit und diese Möglichkeit zur freiwilligen Liebe. Jetzt ist es hier, gibt es hier drei Dimensionen der Liebe, mit ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Das heißt auch schon, dass hier Freiwilligkeit dabei sein muss. Ganzes Herz, das bedeutet nicht lieben, weil du keine andere Möglichkeit hast, weil du musst, weil du gezwungen bist, sondern weil du willst. Das Herz in der Bibel ist Sitz des Willens, der Entscheidung, der Verantwortung des Menschen. Das kommt aus dem Herzen. Wir lesen im Alten Testament, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Es ist unser Kern als Menschen, da treffen wir die Entscheidungen, da ist das drin, was wir wollen. Und aus diesem Herzen raus möchte Gott, dass wir ihn lieben. Nicht aus einem Zwang, sondern weil wir es wollen, weil wir es aus unserem tiefsten Inneren wollen. Diese Liebe zu Gott ist nichts Sentimentales, es ist eine Sache des Wollens. Darin liegt auch der große Irrtum der Gesetzeslehrer zur Zeit Jesu und der Irrtum vieler großen Kirchen durch die ganzen Jahrhunderte, dass man meint, das Gottesverhältnis und die Gottwohlgefälligkeit, die bekommt man durch Mitgliedschaft oder Zugehörigkeit oder Geburt oder durch irgendwelche Rituale, die an einem vollführt worden sind oder durch Geld, das man Gott zuwendet. Und das ist alles so weit weg von der Wahrheit. Gott möchte, dass wir ihn aus unserem Herzen, aus freiem Antrieb, aus persönlicher Überzeugung, aus eigenem Wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er der Einzige ist, der dem Liebe gebührt und Liebe gehört. Und dann, wenn wir so zurückgucken in das letzte Jahr, was wir da so wollten, was unser Antrieb war, was unsere Motivation war, was unser Herz denn wollte, war es getrieben von der Liebe zu Gott. Unser Handeln im Jahr 2025, unser Gemeindeleben und vielmehr unser persönliches Leben, unser Alltag, war da geprägt von einem Wollen der Liebe Gottes? Oder wollten wir ganz andere Dinge? Der Herr sagte weiter, er will, dass wir ihn von ganzer Seele lieben. Und die Seele, das ist, findet man auch ganz oft in der Bibel, das ist so der Sitz des Lebens, das, was die Person als Wesen ausmacht. Wenn wir daran denken, was gerettet wird von verlorenen Menschen, die zu Jesus umkehren, da wird die Seele gerettet. Das ist der Sitz unserer Individualität, was uns als menschliches Individuum ausmacht. Auch die Gefühle und die Wünsche. Auch von ganzer Seele will er, dass wir ihn lieben. Mit unserem ganzen Sein. Und es heißt, von ganzer Kraft sollst du den Herrn lieben. Die Kraft ist alles, was man tun kann, physisch, mit körperlicher Kraft oder mental. Mit ganzer Kraft. Mal zurückblicken auf dieses Jahr und denken, was uns Kraft gekostet hat, was uns Kraft abverlangt hat, was es für Herausforderungen gab. War da auch noch ein bisschen Kraft übrig für die Liebe zu Gott? Oder sind wir bei der Sache Gottes eher müde und matt und kraftlos? Besonders der Sonntagmorgen ist eine Zeit der Kraftlosigkeit und der Müdigkeit. Das sind all die, die 6 Tage Kraft zum Aufstehen fanden, plötzlich müde und matt. Wie viele könnten hier sein, sind es nicht, weil sie keine Kraft finden, sich an diesem Sonntagmorgen aus dem Bett zu schälen. Wie viel Kraft findet man sonst für alle möglichen Dinge? Wie viel Zeit kann man freischaufeln? Wie viel Energie hat man für das, was man will? Und wie wenig Energie und Kraft hat man oft für das Werk des Herrn? Wir finden Kraft, wenn es darum geht, eine Gehaltserhöhung vom Chef einzufordern. Wir finden Kraft, wenn es darum geht, auf unser Recht zu pochen, unserem Nächsten gegenüber. Wir finden Kraft und Energie, wenn der Nachbar die Hecke falsch geschnitten hat oder sonstige Dinge. Aber keine Kraft, wenn es darum geht, das Evangelium zu den Verlorenen zu bringen. Für was haben wir unsere Kraft aufgewandt im letzten Jahr? Und für was wollen wir sie aufwenden im nächsten Jahr? Liebe von ganzem Herzen, Seele und Kraft heißt, dass wir Gott in allen Dingen den Vorrang geben, ihn an die erste Stelle setzen, ihm das Beste geben. Das Beste auch von unserem Tag, das Beste von unserer Zeit, das Beste von unserer Kraft. Und das Ganze nicht aus Zwang, weil wir einer Religion unterwürfig sind, die das von uns fordert, sondern aus eigenem Wollen, aus freien Stücken, aus freiem Antrieb. Nur das ist wirkliche Liebe. Und das Ganze fängt auch nicht hier bei uns an. Wir sind jetzt in 5. Mose. Man sieht ja vorher schon, wie Gott bewiesen hat, dass die Liebe zuerst von ihm zu uns kommt. Es ist nicht so, dass er da plötzlich auftaucht auf dem Bildschirm und sagt jetzt, ich bin jetzt hier Gott und ich fordere von dir, dass du mich liebst. Sondern hier in 5. Mose hat er schon über die Jahrhunderte zuhauf bewiesen, dass er der Gott der Liebe ist, dass er die Liebe selbst ist und dass er der ist, der uns zuerst liebt und es nur natürlich und selbstverständlich ist, diese Liebe durch unsere Liebe zu erwidern. Dann lesen wir weiter. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Da schwenkt das Ganze jetzt nach der Darstellung der Einzigartigkeit Gottes und nach diesem Gebot der Liebe zu ihm, da schwenkt jetzt die Aufmerksamkeit zu den Worten, die Gott zu uns spricht. Und das ist ganz wichtig und es ist verknüpft mit diesem Wesen Gottes und mit der Fähigkeit, Gott überhaupt zu lieben. Wir können nur diesen Gott lieben, den wir irgendwie kennen. Und um ihn zu kennen, müssen wir uns mit dem befassen, was er sich offenbart hat von uns. Gott hat sich auf zwei Weisen offenbart in dieser Welt. Auf drei. Also die erste ist diese natürliche Schöpfung. Also wenn man rausguckt, die Natur und die, ihr wisst, dass ich ein Naturmensch bin und obwohl ich eigentlich die größte Zeit meines Lebens in dunklen Löchern vor Bildschirmen verbringe, ich liebe die Natur und ich liebe den Wald, ich liebe das draußen und die Kälte und den Schnee und ich bin der festen Überzeugung, ich erzähle es deswegen, weil das vielleicht meine Voreingenommenheit etwas erklärt, ich bin der Überzeugung, dass Leben in Städten und Leben in Betonklötzen und diese selbstgebauten Gefängnisse und dieses Leben, diese Industrialisierung und Digitalisierung und das Leben in Städten schlecht ist für Menschen und dass das die Leute seelisch völlig verkümmern lässt und dass das einer der Gründe ist, warum alle so bekloppt sind und warum Leute so verwirrt sind und warum, weil sie entfremdet sind von dem Natürlichen, was um sie herum ist, von diesem ganzen organischen Leben, das alles Gott geschaffen ist, das alles von Gott gemacht ist, wo man in jedem Blatt, in jedem Baum, in jedem Grashalm den Schöpfer erkennen kann. So haben wir uns umgeben mit menschgemachten Dingen, mit irgendwelchen chinesischen Plastikzeug, das ausgast und uns die Sinne vollends vernebelt. Und ich denke, dass das seinen Beitrag zu unserer Verblödung leistet und zu unserer Entfremdung von Gott. Es ist nicht umsonst, dass jedes Naturvolk irgendwo, auch wenn sie seltsame Vorstellungen haben, aber irgendwo eine Ahnung hat von einem höheren Wesen, von einem göttlichen Wesen, das da um sie herum ist und von irgendwas, das das alles gemacht hat. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie mal ein wenig Zeit habt und wenn es euch langweilig ist, bevor ihr irgend so ein Sabbatical in irgendeinem Ding macht, geht einfach, kauft euch ein bisschen Zeug für draußen und wandert mal ein paar Wochen oder Monate durch die Pampa, dann wird man bestimmt klar in der Birne. Ich hatte noch nicht so viel Zeit, ein paar Wochen oder Monate, ich mache das dann in der Rente vielleicht. Wie auch immer, das ist eine Art, wie sich Gott uns offenbart. Das zweite war dann, wo er wirklich selber in Jesus Christus in seine Schöpfung gekommen ist. Das hat man an Weihnachten, wo er ins Fleisch gekommen ist, wo Gott in Christus auf diese Welt gekommen ist. Und die dritte Offenbarung, die für jeden von uns zugänglich ist, ist jetzt das hier. Da offenbart sich Gott in seinem geschriebenen Wort. Und es ist ein unglaublicher Schatz. Und ich glaube, dass wir das nicht gebührend achten und nicht gebührend feiern, dass wir hier drin die ganze von Gott eingehauchte schriftliche Offenbarung, das haben wir hier in zwei Buchdeckeln, das kann man überall mit hinnehmen, das kann man jederzeit bei sich tragen. Es gibt es in klein und in groß, in allen Formaten, in einfacher Sprache, in verständlichem Deutsch. Wir haben hier Gott, der zu uns spricht, durch sein gottgehauchtes Wort, wo wir das Evangelium von Jesus hier drin haben, so dass wir es verstehen können. Und es gibt so viele Menschen auf der Welt, Sprachen, die noch nicht erreicht sind, die noch keine eigene Bibel vollständig haben, Völker, die nicht lesen können, verfolgte Geschwister, die keine Bibel mehr haben, weil sie ihnen genommen worden sind, und Leute, die zu arm sind, um sich jemals eine Bibel zu leisten. Und da sind bestimmt viele Leute dabei, die jedes dieser Worte, wenn sie sie hören würden, aufsaugen würden wie ein Schwamm und wie einen kostbaren Schatz. Und wir haben Bibeln zuhauf und die liegen dann irgendwo, verstauben, werden ab und an mal benutzt. Vielleicht benutzt man sie frühs kurz zur Morgenandacht, schnell einen Vers lesen und dann eine Seite menschliche Auslegung dazu und dann wieder weglegen. Sie sind es müßig und schwer, das alte Buch jeden Tag aufzuschlagen. Und wir sind zu trägen Herzens, die Worte der Propheten auch nur zu hören. Etwa 30% der Deutschen nutzen die Bibel mindestens einmal jährlich. 1,6% lesen täglich drin, 3,2% wöchentlich. Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen hat eine gedruckte Bibel. 40% der Menschen ohne Konfessionszugehörigkeit finden die Bibel interessant. Das ist alles ziemlich mau. 80% von denen, die in dieser Umfrage, aus denen ich das Ganze jetzt rausziehe, aus dieser Studie, also 80% von denen, die sagen, dass sie da gar nicht drin lesen, sagen, sie sehen keinen Grund, die Bibel zu lesen. Dennoch finden viele sie als kulturelles Erbe für unsere Gesellschaft wichtig. Das ist ganz schön traurig alles. Dieser Schatz, den wir hier haben, von dem ermahnt uns die Schrift. Die Worte, die ich dir heute gebiete, damals natürlich sind die bezogen auf diese Teile des mosaischen Gesetzes, die Gott hier durch Mose gegeben hat, waren noch nicht auf die ganze Schrift bezogen, aber wir können sie auf die ganze Schrift anwenden. Die Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Sind diese Worte auf unserem Herzen? Wir hatten vorhin, dass das Herz der Sitz unseres Wollens ist, der Sitz unseres Willens. Wie viel wird sich in unserem Leben verändern, wenn das hier wirklich auf unserem Herzen drauf ist, sodass das, was wir wollen, immer von dem Gedanken begleitet ist, was will denn Gott da? Was sagt das Wort Gottes da dazu? Zu dem, was ich gerade begehre, zu dem, was ich gerade will. Ich will oft ziemlich viel. Ich habe manchmal so Listen von Dingen, die ich noch tun will, To-Do-Listen, die sind brutal lang und da stehen sehr viele Dinge drauf, die ich tun will. Oft stehen auch Dinge drauf, die ich nicht tun will oder tun soll oder muss. Aber auf diesen To-Do-Listen steht nie was Frommes. Da stehen schon Sachen, die in der Gemeinde in Bezug stehen, meistens, ja. Aber da stehen irgendwie nie fromme Sachen drauf. Das sind nur Dinge, die ich so tun will oder tun muss. Wie viel anders wäre unser Leben, wenn all unser Wollen von diesem Gedanken an die Worte Gottes durchdrängt wäre. Es geht weiter, Vers 7, die Unterweisung der Kinder. Da steht 5. Mose 6, Vers 7, und du sollst sie, also diese Worte, deinen Kindern einschärfen. Jetzt habe ich 4 Kinder. Eines ist da. Eines ist da. Das können die wahrscheinlich dann besser beurteilen, wie sehr ich das eingeschärft habe. Manche sind jetzt zu alt zum... Ja. Das ist ein Gebot, das Gott Israel gibt und es von höchster Wichtigkeit war und ist. Von höchster Wichtigkeit für den Fortbestand des Volkes Israel und der Juden bis heute. Und es genauso geistlich wichtig ist für den Fortbestand unserer Gemeinden und unseres Daseins als Christen und als christliche Gemeinden in diesem Land. Die Worte Gottes unseren Kindern einschärfen. Ich bin der Überzeugung, dass es nur wenige Punkte gibt, die unser Versagen übertreffen, wie das hier, also in nur wenigen Punkten versagen wir Christen so hart wie hier. In dem Einschärfen der Worte Gottes in unsere Kinder. Einschärfen hört sich hart an und es ist hart und es ist nicht von ungefähr, warum das hier steht. Gott benutzt solche Worte nicht, damit mehr Abwechslung drin ist. Wenn ich früher als Aufsätze geschrieben habe, ich habe gute Aufsätze geschrieben, dann habe ich nochmal drüber gelesen und dann geguckt, dass ich irgendwie verschiedene Worte benutze, dass man das Gleiche mit verschiedenen Worten umschreibt, dass man nicht immer nur und dann sagte und dann sagte und dann sagte schreibt, sondern dass das halt verschiedene Verben da drin sind und ganz viele Adjektive, damit das Ganze viel lebendiger wird, damit mehr Abwechslung reinkommt. Meine Lehrer haben das gut gefunden und dann gab es gute Noten, wenigstens da. Aber in Gottes Wort ist das nicht so. Das steht nicht hier jetzt mal einschärfen, weil sagen oder mitteilen schon so oft benutzt worden ist, sondern wenn da steht, du sollst sie deinen Kindern einschärfen, dann meint Gott, du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Steht hier eigentlich was anderes, weil er so kritisch guckt? Ah ja, doch, da steht einschärfen, gut. Hey. Wie macht man sowas? Das hört sich ja erstmal an, wow, die Kinder sitzen da, man läuft vorne auf und ab mit dem Zeigestock hinterm Rücken und schärft die den Kindern richtig hart ein, damit es ihnen richtig vergeht, damit sie richtig dieses Wort Gottes verbinden mit drakonischen Strafen und fragwürdigen Erziehungsmethoden. Nein, genau so nicht. Einschärfen bedeutet, dass wir mit unserem ganzen Leben, mit dem, wie wir, und in erster Linie unterrichten wir unsere Kinder durch das, was wir mit ihnen leben, wie wir mit ihnen umgehen, wie wir den Alltag mit ihnen verbringen, dass wir dort den Kindern das Wort Gottes nahe bringen, dass wir es ihnen dort einschärfen, dass sie merken, diese Bibel, das ist nicht nur so ein Ding, das nehmen meine Eltern halt, und nicht mal das ist ja der Fall heute, wer hat überhaupt eine Bibel dabei noch, das nehmen unsere, sehr gut, alle die, die in meine Schule gegangen sind, gell? Das ist nicht nur so ein Ding, was die Eltern sonntagmorgens mit in den Gottesdienst nehmen oder was da im Bücherregal steht und mit goldenem Schriftzug glänzt, sondern dass die Kinder merken, dieses Wort Gottes, das hat im Alltag meiner Eltern Relevanz. Wenn die Entscheidungen treffen, dann beruhen die darauf. Wenn die irgendwas machen, dann hat es seine Grundlage da drin. Das bedeutet einschärfen, dass man davon redet und auch im Alltag, dass die Kinder merken, das ist nicht fremd, sondern dass der Umgang mit der Bibel was völlig Normales wird mit den Kindern, dass der Umgang mit den Worten Gottes was völlig Normales wird für diese Kinder. Ich hatte da neulich entdeckt, wo ich, gut, es war zugegeben ein bisschen spezielles theologisches Thema, ich erwähne es jetzt auch nicht, weil es zu Kontroversen führt. Am Rande kam er da auf irgendeinen Umstand in irgendeiner Gemeinde und ich habe gesagt, nee, das ist aber nicht gut, weil das sollte so und so und so sein. Und dann hat unser Zweitjüngster, der ist jetzt 11, hat gesagt, was, Papa, wieso? Das hört sich ja voll tyrannisch an, wieso soll man das so machen und so machen? Und dann habe ich ihm erklärt hier, habe Bibel geholt und habe ihm aus dem ersten Korintherbrief da was erklärt. Und er sagt, Papa, du bist Prediger und ich bin jetzt 11 Jahre alt und ich weiß das nicht. Gut, es war vielleicht auch ein Thema, das, wenn ich so nachdenke, das vielleicht auch nicht so für Kinder in dem Alter vielleicht noch nicht dran war, aber vielleicht habe ich da auch einfach versagt und wir hätten da schon mal drüber sprechen sollen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir unseren Kindern diese Worte Gottes nahe bringen, so nahe bringen, dass sie merken, mein Papa, meiner Mama ist es wirklich lieb, denen ist es wichtig. Das ist für die nicht so graue Theorie oder halt gehört halt zu unserer Religion dazu, wie irgendein Gesangbuch, sondern das ist der Maßstab des Lebens für meine Eltern. Das ist das, was wir als Christen unseren Kindern mitgeben können. Wie hat es da ausgesehen bei denen, die noch erziehungsfähige Kinder haben? Wie hat es da ausgesehen letztes Jahr? Habe ich meinen Kindern das Wort Gottes eingeschärft? Und zwar so eingeschärft, dass sie nicht bäh sagen, sondern so, dass sie das Wort Gottes lieb gewinnen? Oder kann man das nächstes Jahr besser machen? Dann kommt Vers 7 nochmal. Du sollst dir deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in einem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Wow. Ich bin so ein Mensch, wenn mich irgendein Thema stark interessiert, dann rede ich davon. Ich weiß dann sehr wohl, dass das mein Umfeld mit Sicherheit nicht so interessiert wie mich und dass die Begeisterung nicht teilen. Und es ist nicht so, dass ich das nicht raff. Es ist mir schlichtweg egal, dass die das nicht interessiert. Ich erzähle es trotzdem. Dann erzähle ich dort davon und ich sehe in den gelangweilten Gesichtern meiner Kinder, meiner Frau, meiner Kollegen, dass es die absolut null interessiert, was meine Begeisterung nicht im geringsten schmälert und ich erzähle einfach weiter. Und auch immer wieder und auch immer wieder und hatten diese Woche erst die Situation, dass eins der Kinder mich fragte, Papa, weißt du das eigentlich, dass du uns das schon so oft erzählt hast? Machst du das einfach trotzdem oder hast du das schon vergessen? Ich sage, doch, ich weiß das und das macht man jedes. Ja, bei unserer Tochter, die einfach fragt, oder entdeckst du da selber jedes Mal neue Aspekte dran und gefällt es dir jedes Mal neu, wenn du uns das erzählst? Und ich sage, das macht mir jedes Mal wieder aufs Neue Spaß. Das waren ganz unfromme Sachen. Irgendwelche Dinge, die mich halt interessieren und packen. Machen wir sowas auch mit dem Wort Gottes? Dass wir davon reden, wenn wir in unserem Haus sitzen, das heißt, wenn wir daheim im Kreis unserer Familie sind, im Kreis unserer Freunde, wenn wir daheim in unserem Haus sind, und wenn wir auf dem Weg gehen, das heißt, wenn wir auf der Arbeit sind, wenn wir unterwegs sind, wenn wir in Läden sind, wenn wir einkaufen, wenn wir verreisen, wenn wir in Urlaub sind. Und wenn du dich niederlegst, wenn du abends ins Bett gehst, mit deiner Frau sprichst oder für dich selbst nochmal so als Abschluss des Tages. Ich habe mir da übrigens abgewöhnt, das ist vielleicht so ein Ding, ich habe mir angewöhnt, dass das Letzte, was ich sehe, weil man weiß ja nie, ob man früh aufwacht, hört sich jetzt für manche vielleicht übertrieben an, aber du weißt nie, ob du am nächsten Früh wieder aufwachst. Ich habe mir angewöhnt, dass das Letzte, was ich sehe, bevor ich meine Augen zumache, immer das Wort Gottes sein soll. Ich habe eine Bibel, die liegt immer auf dem Nachttisch, die ist immer aufgeschlagen und nachdem ich den Wecker auf dem Handy gestellt habe und das Ding weggelegt habe, nachdem gucke ich immer noch mal in die Bibel und lese einfach noch ein paar Verse. Einfach, weil ich will, dass wenn ich nicht mehr aufwache in dieser Nacht, nicht das Letzte, was ich gesehen habe, irgendein Facebook-Status oder irgendein Instagram-Reel von irgendeinem Bekannten war, sondern dass das Letzte ist, was so in meinem Kopf drin ist. Ich denke auch, vielleicht schläft man da besser, vielleicht, weil es so der letzte Gedanke ist, der so in einen reingesackt ist, bevor man aufwacht. Ich schlafe übrigens extrem gut, nur als Tipp, also ich habe einen extrem tollen Schlaf. Ich lege mich hin, bin nach 20 Sekunden weg und penne durch, bis der Wecker schellt. Immer. Vielleicht ist es deswegen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ich denke, es ist eine gute Angewohnheit, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Da hapert es bei mir ein bisschen, weil ich manchmal etwas spät aufstehe und etwas knapp. Und dann ist das Erste, was passiert, wenn ich aufstehe, ist, dass mich der Alltag mit seiner vollen Wucht packt und Dinge zu tun sind. Aber auch da ist es gut, wenn wir uns angewöhnen, den Tag zu beginnen mit dem Wort Gottes, uns damit zu konfrontieren und davon zu reden und es davon füllen zu lassen. Es geht hier um das Reden von diesem Wort Gottes und das klingt ja für uns wie ein unerreichbarer Maßstab. Davon reden, wenn du im Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst, das heißt ja eigentlich immer. Da können wir uns mal hinterfragen, wie ist meine Stellung zu diesem Wort Gottes? Rede ich davon? Rede ich denn überhaupt jemals davon? Weiß mein Umfeld von dem Wort Gottes? Habe ich schon jemals zu meinem Arbeitskollegen, zu Freunden, zu meinen Eltern vom Wort Gottes geredet? Oder besteht mein Zeugnis darin, ja, ich bin Christ, ich bin in der evangelischen Freikirche, wir sind evangelisch, also keine Sekte, wir sind auch evangelisch, wir glauben fast das Gleiche und bin dann zufrieden, wenn die anderen sagen, wow, okay, das ist ja beruhigend. Ist das unser Anspruch? Ist das unser Zeugnis? Wie sollen sich Menschen bekehren? Wie sollen Menschen in ihrem Dasein, in ihrem Lebenskonzept hinterfragt und zur Buße und Umkehr geführt werden, wenn sie nicht mit dem Wort Gottes konfrontiert werden? Unser Zeugnis sollte bestehen aus dem Wort Gottes. Und es sollte das Wort Gottes sein, das wir den Menschen bringen. In diesem Wort ist Kraft. Nicht irgendwas Esoterisches, sondern es ist wirklich Gott gehaucht. Und diesem Wort ist Kraft. Und wenn wir Menschen konfrontieren, wirklich mit dem Wort Gottes selbst, besteht die beste Aussicht auf Veränderung und Wirksamkeit. Das letzte, sechster Punkt, habe es gleich geschafft. Das Wort Gottes auf Hand, Stirn und Türpfosten, das lesen wir in dem Vers 8 und 9. Und du sollst sie, also die Worte, die Gott hier durch Mose geredet hat, du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen Augen und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Aus dieser Aufforderung entstand die jüdische Tradition der Tefillin. Das sind so kleine Gebetsriemen, ihr habt die bestimmt schon mal gesehen, ich hatte eigentlich eine Präsentation gemacht, habe sie vergessen. So kleine schwarze Lederkästchen, da ist ein Riemen dran und die binden sich manche gläubigen Juden während des Morgengebets an Arm und Kopf. Also das sieht dann, wird hier so rumgebunden und da vorne ist diese kleine Schachtel, die schwarze, und am Arm ist auch diese Schachtel und wird mit so Lederriemen dahin gebunden. Und das sind handgeschriebene Pergamentrollen mit Tora-Versen drin. Und die haben das quasi ganz praktisch umgesetzt, diese Verse hier, und binden sich die wirklich an die Stirn und an die Hand. Ein altes jüdisches Ritual. Und das soll natürlich symbolisieren, dass man mit dem ganzen Verstand und mit der Tat, mit dem Herzen, mit der Hand da dabei ist und am Wort Gottes hängt. Das ist eine Symbolik, die an sich wahrscheinlich erstmal wenig Wert hat. Und mit Sicherheit praktizieren viele das, die sich das immer wieder anbinden, ohne das Wort Gottes in ihrem Herzen zu tragen. Aber es zeigt schön, wie wichtig und wie groß und wie nah einem das Wort Gottes sein kann. Uns als Christen des neuen Bundes ist dieses Gebot nicht gegeben, uns irgendwas irgendwo hinzubinden oder irgendwas an Türpfosten zu schreiben. Aber die Bedeutung und die Aufforderung ist für uns die gleiche. Diese Worte Gottes sollen unser Handeln prägen, unsere Hände lenken, die Taten, die wir tun. Und wie viele Dinge tun wir, wo wir uns vorstellen würden, wenn wir jetzt das visuell sehen würden, dass da wirklich Wort Gottes auf unserer Hand ist, wie viele Sachen wird man mit unseren Händen vielleicht dann doch lieber lassen? Oder wie viele Dinge wird man doch lieber tun und unsere Hände nicht in die Taschen stecken, wenn das Wort Gottes da drauf ist und unsere Hand lenkt. Wie viele Gedanken haben wir, die überhaupt nicht passen zum Wort Gottes, zu dem, wie Gott ist und wie er sich uns offenbart. Wenn wir zurückblicken auf dieses Jahr und nachdenken, was hat mein Handeln geprägt, was hat mein Handeln getrieben, von was war mein Denken durchdrängt, war es nur von den Problemen des Alltags, von den ganzen Nöten, die ich habe, oder war es durchdrängt von dem Wort Gottes. Und auch dieses Bild mit den Türpfosten ist eine schöne Sache. Meine Frau hat daheim so Schilder aufgehängt. Da steht, glaube ich, was Josua, dieser Vers, Josua 1, Vers 9 müsste sein, ich habe und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich finde es schön, weil das dann, wenn jemand hier reinkommt und sieht einfach, hier ist ein Haus, in dem Leute leben, die, ich finde das schön, dass da steht, wollen, nicht tun, die wollen dem Herrn dienen. Das ist Programm, das soll Programm sein in diesem Haus, in dieser Familie. Ob das da steht oder nicht, wenn Leute unsere Häuser betreten, denken sie, das ist Programm in diesem Haus? Oder sehen sie da genauso viel Neid, Streit, Hass, Zwietracht, Lästerung, üble Rede wie in jedem anderen Haus? Ich denke, diese Worte hier, ich lese sie euch nochmal durch, 5. Mose 6, 4 bis 9, sind ein ganz toller Maßstab für unser Leben und auch ein ganz toller Vorsatz für ihr Jahr, wenn man sagt, wie will ich das nächste Jahr zubringen? An was will ich meine Taten und meine Gedanken im nächsten Jahr messen? Und ich habe da noch ein Bild, zwei Bilder. Ich wollte die eigentlich schon vorhin bringen, jetzt hatte ich es auch vergessen, ich bin ein wenig durcheinander. Zu dieser Liebe zu Gott, wie die sein soll, weil es für manche immer so einen Druck auslöst. Ich habe daheim den Kühlschrank geplündert und habe einfach mal ein paar Zettel, die da dran hingen, mitgenommen. Da steht drauf, Mama, hab dich lieb, deine Marie. Und da war ich mal ein paar Tage weg, dann steht da, Hi Dad, ich habe dich sehr vermisst, hab dich lieb. Ich habe keines meiner Kinder je dazu angewiesen, Zettel zu malen. Ich habe keines je gesagt, es wäre doch schön, wenn ich wiederkomme, wenn ich dann so einen Zettel hätte. Ich musste nie einem der Kinder irgendeine Anweisung geben, schreib mir doch solche Dinger. Aber alle Kinder haben mir irgendwie so kleine Liebesbeweise immer wieder mal zukommen lassen. Wäre das nicht schön, wenn wir es Gott gegenüber auch so machen? Nicht aufgrund irgendeiner Forderung, aufgrund irgendeines Zwangs, sondern einfach, weil wir ihn lieb haben. Amen. Ich spreche gleich noch den Segen mit uns. Wir sind schon am Ende angelangt. Ich würde euch bitten, wem es möglich ist, dass er dazu aufsteht, dass wir uns gemeinsam noch unter den Segen Gottes stellen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.